Radio Werkklang. Features der katholischen Medienakademie.
Es ist meine Meinung, dass eigentlich die Sprache die Verkleidung der Gedanken ist. Wie ich über jemanden spreche, welche Worte ich verwende, das zeugt im Hintergrund, was ich von den Menschen, von einer Gruppe denke.
Herzlich willkommen bei Radio Werklang, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager. Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken, sagte der englische Sprachforscher, Lehrer und Journalist Samuel Johnson. Sprache formt Bilder im Kopf. Wie über Menschen gesprochen und geschrieben wird, hat Einfluss auf ihre gesellschaftliche Position. Journalisten und Journalistinnen haben in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung. In unserer Februarsendung kommen Menschen zu Wort, die sich mehr Sensibilität von Medienschaffenden wünschen. Im Aufbau von Geschichten, in der Bildersprache und beim Wording.
Unser erster Beitrag befasst sich mit der medialen Darstellung von Menschen mit Behinderung.
Katharina Mühlebner ist Rollstuhlfahrerin und arbeitet seit 2016 für den Verein Bizeps, Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Zu den Aufgaben der ausgebildeten Heil- und integrativen Pädagogin gehört die Medienarbeit. Sie schreibt Nachrichtenartikel für Bizeps Online und gestaltet Radiosendungen für die Sendereihe Barrierefrei aufgerollt auf Radio Orange. Ihre Beiträge zeigen, wie ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung aussieht und welche Barrieren überwunden werden müssen. Eine häufig verwendete Formulierung kann sie nicht mehr lesen und hören.
Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist eine dumme Formulierung, weil wir haben keine besonderen Bedürfnisse. Unser Bedürfnis ist, wir wollen teilhaben an der Gesellschaft, wir wollen in die Schule gehen, wir wollen einen Job haben, wir wollen einen Partner oder eine Partnerin haben, wir wollen Liebe, wir wollen Freizeit, wir wollen halt unser Leben selbst bestimmen und das ist kein besonderes Bedürfnis, das ist ein normales Bedürfnis. Ich bevorzuge die Formulierung Menschen mit Behinderung, weil es die Behinderung attribuiert. Zuerst ist der Mensch und dann ist die Behinderung.
Die Wienerin ist davon überzeugt, dass viele die Formulierung mit besonderen Bedürfnissen aus falsch verstandener Rücksichtnahme verwenden.
Warum sollte man das Wort nicht sagen? Es ist kein böses Wort. Wenn wir das Wort aus der Sprache rausnehmen, dann wirkt das so wie etwas Schlechtes, etwas Böses und eine Behinderung ist nichts Schlechtes. Natürlich, für den Betroffenen selber, eine Behinderung ist nicht nur ein Zuckerschlecken und es ist nicht super klasse, dass man jetzt behindert ist, aber es ist für mich einfach ein Teil meines Lebens, das mich so und so geformt hat. Und warum sollte man das nicht als Wort aussprechen?
Katharina Mühlebner steht zu ihrer Behinderung. Wenn andere sie danach fragen, erklärt sie sie so.
Also medizinisch nennt man meine Behinderung eine spastische Tetraplegie. Tetra bedeutet, dass alle vier Extremitäten betroffen sind. Wie wirkt sich die Behinderung aus? Ich bin auf einen Rollstuhl angewiesen. Ich brauche Unterstützung im Alltag durch persönliche Assistenz. Eine weitere Auswirkung meiner Behinderung ist, dass ich eine große Klappe habe. Nein, vielleicht hätte ich das auch so, aber ich glaube manchmal, dass die Tatsache, dass ich mich nicht so gut bewegen konnte, das macht einen sehr angewiesen darauf, dass man sich gut ausdrücken kann.
Persönliche Assistenten und Assistentinnen unterstützen Menschen mit Behinderung bei all jenen Tätigkeiten, die sie nicht selbst durchführen können und ermöglichen ihnen so einen selbstbestimmten Alltag. Katharina Mühlebner will jedenfalls nicht auf ihre Behinderung reduziert werden. So geht es auch dem freien Journalisten Manfred Fischer.
Warum hat man drei Behinderte arbeitet als Journalist, dann wird das behindert so in den Vordergrund gestellt, wobei die Behinderung eigentlich nur eine von vielen Eigenschaften. Man wird es dann immer als Eigenschaftswort verwenden und sagen, der behinderte Journalist arbeitet bei dieser und jener Zeitung. Gilt aber auch in anderen Bereichen. Das haben wir zum Beispiel der oder die Blinde, der oder die Gehörlose. Und da wäre es auch besser, der blinde Computertechniker, der Gehörlose, Lehrer oder was immer, das so zu verwenden.
Manfred Fischer hat eine neurodegenerative Erkrankung, bei der die Bewegungsnerven im Rückenmark geschädigt werden. Seine Beine kann er dadurch immer weniger kontrolliert bewegen. Zunächst verwendet er einen Gehstock, dann Krücken und seit 2002 einen Rollstuhl, wovon er sich nicht eingeschränkt fühlt. Im Gegenteil.
Bei unserem Haus war es schwierig, weil mit den zwei Krücken war das anstrengend, hat lange gedauert. Mit dem Rollstuhl habe ich wieder sehr viel an Mobilität zurückgewonnen, gleichzeitig auch mit einem angepassten Auto. Und damit war ich eigentlich wieder voll im Leben.
Die Formulierung "an den Rollstuhl gefesselt" empfindet er als No-Go. Am ehesten sei das noch in Boulevardmedien zu lesen. Manfred Fischer hat Geschichte studiert und war für Museumsprojekte tätig. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung suchte er eine neue Perspektive und absolvierte 2003 einen integrativen Journalismuslehrgang. Heute schreibt der 59-jährige Oberösterreicher unter anderem für die Lokalzeitung Braunauer Warte, die zu den oberösterreichischen Nachrichten gehört. Seine Fachgebiete sind Astronomie, Kulturelles, Reisen und das Leben mit Behinderung. Er kritisiert, dass es in den Medien zwei Bilder von Menschen mit Behinderung gibt, das des Alltagshelden und des bedauernswerten Menschen.
Jemand leidet an einer Behinderung. Das wird beim Klischee des armen Haschals, des armen behinderten Menschen oft verwendet. Viele Menschen, die leiden nicht an ihrer Behinderung, die haben es einfach und leben damit. Ich lebe mit meiner Einschränkung als Rollstuhlfahrer. Ich leide aber nicht darunter. Leiden tue ich eher unter Architekten, die nicht barrierefrei planen. Wenn ich dann vor vielen Stufen stehe, dann leide ich darunter. Aber sonst ist es kein Leiden.
Manfred Fischer ist auch Sensibilisierungstrainer und schult Zugbegleiter, Obusfahrer und Journalisten und Journalistinnen für den richtigen Umgang mit Menschen mit Behinderung.
Es ist oft schwierig, Journalisten arbeiten unter großem Zeitdruck. Da nehmen sie sich einfach nicht die Zeit zu überlegen, was jetzt bestimmte Formulierungen bedeuten. Am meisten merkt man das oft bei Bilderunterschriften. Sie suchen zu irgendeinem Sozialthema, Behindertenthema, noch ein Bild dazu finden, jemanden im Rollstuhl bei der Agentur. Und das Agenturbild ist dann eben unterschrieben mit, was weiß ich, 30-Jähriger an den Rollstuhl gefesselt und sie übernehmen diese Diktion.
Gerade bei der Bebilderung gäbe es mehrere Stolperfallen.
Man sieht zum Beispiel, wenn es um Rollstuhlfahrer geht, kaum dann Rollifahrer, die alleine selbstständig mit dem Rolli fahren, sondern denen wird immer geholfen, die werden immer geschoben.
Auch blinde Menschen würden oft eingehängt am Arm ihrer Begleitperson abgebildet, statt selbstständig mit Blindenstock oder Blindenführhund. Manfred Fischer warnt vor dem Einsatz von Fake-Bildern. Ihm sind Agenturfotos aufgefallen, die eine Frau im Rollstuhl an ihrem Arbeitsplatz zeigen. Diese sitzt aber offensichtlich in einem Krankenhausrollstuhl und nicht in einem auf sie angepassten Modell. Auch Katharina Müllebner kennt Beispiele von unsensibler Berichterstattung.
Ein Beispiel, was ich da immer nehme, ist ein Interview, eines der ersten Interviews mit Kira Grünberg, wo erstens die Interviewerin duzt sie und sie steigt darauf ein. Zweitens, ein großer Teil dieses Interviews geht um ihre Reha und darum, wie sie mit der Behinderung zurechtkommt. Aber eigentlich ist die Kira Grünberg da, weil sie jetzt Nationalratsabgeordnete ist und nicht, weil sie behindert ist. Aber diese Frau reduziert sie total.
Schock und Entsetzen löste im April 2021 eine Gewalttat im deutschen Potsdam aus. Eine Mitarbeiterin eines Wohnheims soll 4 Bewohner und Bewohnerinnen mit Behinderung getötet haben. Eine weitere Bewohnerin überlebte schwer verletzt. An der damaligen Berichterstattung hat Katharina Müllebner einiges auszusetzen. Etwa, dass erschreckend wenig darüber berichtet wurde.
Und wenn darüber berichtet wurde, ich finde das ganz furchtbar, nicht der Name von den Betroffenen. Es waren Figuren, die halt getötet wurden, so wie Randfiguren, obwohl sie Opfer eines Gewaltverbrechens waren. Und man hat eher darüber spekuliert, wie überfordert war die Betreuerin. Und ich sage, halt, was stimmt mit euch nicht? Wäre das ein Amoklauf in einem Kinderheim mit nicht behinderten Kindern gewesen, wären die Zeitungen voll davon. Das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, es zeigt einfach die Wertigkeit, den Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zum Teil immer noch bekommen und vor allem Menschen mit schweren Behinderungen.
Katharina Müllebner kennt aber auch einige positive Beispiele der medialen Berichterstattung. Dazu zählt ein Beitrag im ORF-Magazin Konkret aus dem Vorjahr. Darin wurden 5 Frauen mit Behinderung porträtiert. Das sei umso wichtiger, als dass Frauen mit Behinderung in den Medien immer noch viel zu unterrepräsentiert seien, sagt Katharina Müllebner. Zum anderen gefiele die Art und Weise, wie diese Frauen ihre Geschichte erzählten.
Es war ich nenne das gerne Close-up, eine Aufnahme, wo sie einfach erzählt haben über Barrieren im Alltag, aber ohne, dass das gehypt wird, dass man sagt, oh, Cornelia Scheuer ist behindert und ist trotzdem Theaterschauspielerin, kämpft sich durch Widrigkeiten, sondern man lässt sie einfach erzählen, ohne das vorher irgendwie zu framen. Man braucht keine Heldengeschichten mehr, man braucht keine Schicksalsgeschichten mehr, sondern man braucht Frauen, die straight away über Barrieren erzählen, aber die straight away auch erzählen, das habe ich geschafft.
Es ist eine Frage des Fokus, ob jemand mit seiner beruflichen Tätigkeit dargestellt wird oder buchstäblich wie ein Phönix aus der Asche steigt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Winzer berichte mit Behinderung, was steht dann im Vordergrund? Die Tatsache, dass er Wein anbaut oder die Tatsache, dass er behindert ist? Ich glaube, die Tatsache, dass er Wein anbaut, dann rede ich mit ihm über seinen Wein und er rudimentär über seine Behinderung. Das kann auch nur über ein Foto sein.
Ein Tipp, um keinen Heldenmythos zu erzeugen, sollte man nicht das Wörtchen Trotz verwenden.
Trotz seiner Behinderung geht Manfred Fischer ins Geschäft einkaufen. Wie sagt er, wenn du was hast, trotz, ich mache das. Das ist einfach eine Notwendigkeit. Wenn ich nicht einkaufen gehe, dann ist der Kühlschrank klar.
Nun noch ein paar praktische Hinweise. Manfred Fischer rät seinen Kollegen und Kolleginnen, dass behinderte Menschen den Ort des Interviews selbst festlegen sollen. Ein Rollstuhlfahrer wisse am besten, welche Lokale stufenlos erreichbar sind und über ein geeignetes WC verfügen.
Wichtig ist auch, dass man mit den behinderten Menschen gleich zu Beginn abklärt. Bitte sagen Sie mir, wenn Sie Hilfe brauchen, dann helfe ich Ihnen und sonst kommen Sie alleine zurecht. Weil man hat sonst oft die Unsicherheit des nicht behinderten Menschen, soll er helfen, wie soll er helfen, dann wird der behinderte Mensch 100-mal gefragt, brauchen Sie Hilfe, soll ich Ihnen da helfen? Und das erzeugt dann einfach eine ungute Stimmung.
Manfred Fischer und Katharina Müllebner wünschen sich, dass in Zukunft mehr Menschen mit Behinderung im Journalismus tätig sein können. Diese sollten dann aber nicht ausschließlich über die Lebenswelt von behinderten Menschen berichten oder Spezialprogramme moderieren. Diese Formate seien wichtig und gut. Es sei aber für die Gesellschaft zentral, dass Menschen mit Behinderung als Teil des normalen Lebens zu Wort kommen.
Wenn ich einen behinderten Menschen in einer Straßenumfrage zur Mülltrennung habe, dann ist das ein Beispiel für Inklusion in Medien, weil er dann halt nicht über seine Behinderung redet, sondern über Mülltrennung. Die Inklusion ist dann, wenn dieser Mensch vielleicht, wenn er begabt dazu ist, die ZIP moderiert oder, weiß ich nicht, eine herkömmliche Sportsendung. Wer sagt, dass ein Sportreporter laufen können muss, um über herkömmliches Fußball zu berichten?
Die Nachrichten von Bizeps können Sie unter www.bizeps.or.at lesen. Infos zur Radiosendung Barrierefrei aufgerollt finden Sie unter barrierefrei-aufgerollt.at.
Auch viele Menschen mit Demenz wünschen sich, dass Journalisten und Journalistinnen mehr Einblick in ihren Alltag geben. In ein Leben mit einer Erkrankung, die viele Gesichter hat. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Demenz zu erkranken. Schätzungen zufolge lebten in Österreich im Jahr 2020 zwischen 130 und 150.000 Menschen mit irgendeiner Form der Demenz. Wie sie ihren Alltag mit Demenz leben und ob sie weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, hängt auch davon ab, wie andere auf sie zugehen. Dabei spielen Bilder im Kopf, die von Medien geprägt werden, eine große Rolle. Die Selbsthilfeorganisationen Alzheimer Austria und ProMenz haben Journalisten und Journalistinnen im Jänner zu einer Online-Schulung eingeladen. Dabei erzählten Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen vom Alltag mit der Vergesslichkeit und was sie an der medialen Darstellung kritisieren.
Also ich kann mich erinnern, ORF brachte mal einen ganzen Themenabend, aber wir noch nicht zu Pflegenden waren da überhaupt nicht vertreten.
Angela Potocznik sagt, dass viele Medienberichte sich auf die Pflegebedürftigkeit von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen konzentrieren würden. Gezeigt würden Menschen gegen Ende ihres Lebens, die in einem Heim leben, im Bett liegen und nicht mehr für sich selbst sprechen können. Angela Potocznik ist Selbstvertreterin bei Alzheimer Austria und unterstützt Menschen, denen es ähnlich geht wie ihr. 2019 bekam sie die Diagnose Alzheimer. Erste Anzeichen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme bemerkte sie Jahre früher. Sie ist überzeugt, dass Journalisten und Journalistinnen viel Wissenswertes über die Erkrankung erfahren könnten, wenn sie mit den Betroffenen selbst sprechen würden.
Wir können erzählen, wie es sich anfühlt, mit dieser Krankheit zu leben. Wir können vielleicht auch gesunden Menschen ein wenig verständlicher machen, wie diese Krankheit im normalen, im Alltagsleben für Schwierigkeiten bringt, beziehungsweise wie es aussieht, mit dieser Erkrankung zu leben. Diese Chance vergibt man.
Demenz hat viele Gesichter. Besonders bekannt ist die Alzheimer-Demenz, die rund 60% der Betroffenen haben. Bei einer Demenz verändern sich Nervenzellen und Verbindungen der Nervenzellen oder sie funktionieren nicht mehr richtig. Kurzzeitgedächtnis, Denkvermögen, sprachliche und motorische Fähigkeiten lassen nach. Die örtliche und zeitliche Orientierung fällt vielen Menschen schwer. Sie verhalten sich anders als früher. Der Begriff Demenz ist lateinischen Ursprungs, heißt übersetzt ohne Verstand. Viele Menschen mit Demenz widersprechen dem. Doch die negative Konnotation hat Folgen.
Ich glaube auch, dass die Art von Berichterstattung verhindert, dass man frühzeitig eine Diagnose sucht. Ganz einfach, weil diese Worte Angst machen.
Betroffene wie Angehörige scheuen sich zum Arzt zu gehen, wenn sie Auffälligkeiten bemerken, sagt Beate Trubel. Bei ihrem Mann Andreas wurde die Erkrankung vor mehr als 4 Jahren diagnostiziert. Sie wünscht sich, dass gezeigt wird, dass Menschen mit Demenz ihren Alltag zumindest für einige Jahre gut leben können. Wenn noch ein wenig anders.
Man hat gewisse Einschränkungen, aber ich glaube, das müssen wir alle zur Kenntnis nehmen, dass man im Älterwerden eben von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Das ist eben eine Art davon. Und noch dazu, durch die vielen verschiedenen Formen der Erkrankung kann man sowieso nicht alles über einen Kamm scheren. Also auch das sollte man wirklich differenzieren und eben vorsichtig darüber berichten.
Menschen macht mehr aus als ihre Erkrankung. Statt über die Demenzkranke oder den Dementen zu schreiben, empfiehlt es sich, von Menschen mit einer demenziellen Beeinträchtigung, Menschen mit Demenz oder Menschen mit Vergesslichkeit zu sprechen. Außerdem rät der Leitfaden, Demenz in Sprache und Bild, Fragen direkt an den Interviewten oder die Interviewte zu richten. Man könnte fragen, was sich verändert hat, welche Unterstützung gebraucht wird und welche Lösungen auch gefunden wurden. Andreas Trubel erzählt ihm zum Gespräch, dass er vieles tut, um den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen.
Jeder Arzt, den ich mit meiner Krankheit konfrontiert habe, war der gleichen Meinung, Sport ist gut. Sport ist einfach gut und hilft, verlangsamt den Prozess, ist einfach positiv. Dasselbe gilt ja auch für den Geist. Es gibt ja auch geistigen Sport, so Spiele, die man am Computer spielen kann und Ähnliches, wo eine bestimmte Leistung gefordert wird.
Die Diagnose war für ihn ein großer Schock. Wichtig sei es aber gewesen, nicht allein zu sein. Viele Gespräche hätten ihm gezeigt, dass es ihm eigentlich ganz gut gehe. Um möglichst lange selbstständig zu leben, braucht es kreative Lösungen.
Ein Alzheimer-Patient im weit fortgeschrittenen Stadium besteht ja die Gefahr, dass er zum Beispiel mal vergessen könnte, den Herd abzudrehen und dadurch einen Wohnungsbrand verursachen. Und aus dem Grund lässt man nicht mehr selbstständig leben. Das könnte man umgehen, indem man ähnlich wie das bei U-Bahnen ist, eine Totmannschaltung bei der Stromzufuhr zum Herd baut, wo man alle paar Minuten einen Knopf drücken muss, dass sich der Herd nicht ausschaltet. Wenn er den Knopf nicht drückt, dann schaltet sich der Herd halt aus und es ist weiter nichts passiert, außer dass es vielleicht ein kaltes Essen gibt.
Andreas Trubel ist Selbstvertreter und im Vorstand von Promenz aktiv. Promenz heißt mit Geist, also das genaue Gegenteil von Demenz. Der 2015 gegründete Verein möchte mit Betroffenen die Lebensqualität verbessern. Lebensfreude, Gemeinschaft und Selbstständigkeit in den Fokus rücken. Auch Beatrix Gulin, sie hat lange als Ärztin gearbeitet, ist im Vorstand von Promenz. Sie bekam vor 17 Jahren die Diagnose Demenz. Auch sie berichtet von einem Schock und einem Rollenwechsel. Heute lebt sie in einem innovativen Wohnprojekt mit jungen Menschen unter einem Dach. Sie ist überzeugt, dass man Stärken und Schwächen annehmen muss.
Man muss halt auch annehmen, dass Schwächen und Stärken zum Menschen dazugehören. Also ich glaube, dass man Schwächen auch darstellen sollte, dass wir Menschen Schwächen haben. Und das ist ja, also ich sehe es als Positivprozess, den ich da durchgemacht habe. Und die Sonne scheint mich immer noch an.
Also ich glaube, der Hinweis, dass man noch weiterhin dazugehören will, dass es auch wichtig ist, weiterhin Sinn zu erfahren und dass das durch Beteiligung sehr stark passiert und dass das Ganze auch ein Prozess ist. Also es ist ja nicht so, dass die Demenz einfach anfängt und dann endet, sondern es ist ein Prozess, durch den man durchgeht. Ja. Und du sagst, es geht hier viel um Annehmen und Akzeptieren und dass wir in der Gesellschaft auch einen besseren Umgang mit Schwächen haben sollten, dass es nicht nur um Leistung geht.
In der Leistungsgesellschaft, ja.
In der Leistungsgesellschaft und dass man dazu auch beitragen kann, indem man auch vermehrt Schwächen jetzt darstellt und sich nicht nur negativ darstellt.
So fasst Raphael Schönborn, er ist Promenz-Geschäftsführer und einer der Organisatoren dieses Seminars, Beatrix Statement zusammen. Ansprache und Austausch brauchen auch jene Menschen, die Angehörige im Alltag begleiten. Robert Springer besucht die Angehörigengruppe Meine Frau hat Demenz. Zuerst erkrankte seine Frau vor 12 Jahren an Krebs. Vor 6 Jahren wurde dann auch eine beginnende Demenz diagnostiziert.
Wir haben vor allem auf 2 Ebenen diese Erkrankung ganz besonders gut hingekriegt, bis vor kurzem. Die eine Ebene war eine ganz besonders innige, andere, aber innige, nahe Beziehung, eine Form von Liebe, die natürlich anders ist als die Liebe vor 40 Jahren. Wir kennen einander fast 50 Jahre und sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Und die Liebe von damals, von vor 20 Jahren und die Liebe von heute ist eine andere Liebe. Aber die Liebe wird nicht dement.
Robert Springer ermutigte seine Frau zu vielen gemeinsamen Aktivitäten. Sie machten wunderschöne Reisen. Der Alltag hat sich wieder gewandelt, denn seit dem vorherigen Sommer lebt seine Frau in einem Pflegeheim.
Festzustellen, dass es dann nicht mehr geht, das ist dann noch nicht das Endstadium, aber das ist eine ganz schlimme Erfahrung, mit der ich erst fertig werden muss.
Die Gespräche mit anderen pflegenden Angehörigen in der Selbsthilfegruppe seien sehr wichtig für ihn. Man könne sich gegenseitig motivieren und aus den Erfahrungen der anderen lernen. Wenig hält er von Medienberichten, die bis zum Jahr 2050 von einer weltweiten Verdreifachung von Demenzerkrankungen ausgehen. Bis zu 153 Millionen Menschen sollen dann mit Demenz leben.
Wer kann mit diesem Statement was anfangen? Außer Politiker, die sich einrichten müssen darauf, dass sie mit heute mit 130.000 schon nicht die richtigen Vorgangsweisen und die richtige Einrichtung und die richtige Unterstützung haben. Aber in den täglichen Medien und auch von uns zu reden, es werden immer mehr, ist ungefähr so schlimm, wie wenn wir heute von 30.000 und 60.000 Covid-Erkrankten pro Tag reden. Das macht zusätzlich Angst.
Jeder Mensch mit Demenz reagiert auf seine eigene Art. Missverständnisse können zu Gereiztheit, Ängsten, depressiven Zuständen und Kontrollverlust führen. Es hilft, mit Menschen zu sprechen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Es ist ziemlich schwer, dieses Stigma aufzuheben und die Menschen zu sprechen. Und ich habe herausgefunden, dass oft Menschen, die so zu ihren Angehörigen gar nicht bereit sind, so aus sich herauszugehen, mit mir sprechen. Ich glaube, das liegt an der gemeinsamen Erkrankung, die dann wie ein roter Faden wirkt. Also mit mir wird gesprochen und ich denke, es ist so wichtig, dass dann in erster Linie einmal mit Angehörigen gesprochen wird, denn die werden einmal für uns entscheiden. Sie sollten viel von uns wissen, von unseren Bedürfnissen, von unseren Wünschen. Ja, und weitere Erfolge mit anderen Betroffenen. Und ganz schön wäre es, wenn es noch mehr Menschen geben würde, die den Mut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Angela Potocznik bietet bei Alzheimer Austria Peer-to-Peer-Beratung an. Sie ist gut vernetzt und auch Mitglied in der ersten europäischen Arbeitsgruppe von Menschen mit Demenz. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Online-Treffen haben ihren Arbeitsalltag verändert.
Ich bin so, dass ich jetzt immer mehr ins Gefühl gehe. Das klappt nicht mehr mit dem Kopf. Und mein Gefühl ist ein sehr guter Berater geworden. Aber das schließt einfach aus, dass ich ein Gefühl entwickle, wenn ich Menschen nur am Bildschirm sehe. Also die Neuzugänge in der europäischen Arbeitsgemeinschaft haben es recht schwer. Ich kann sie kaum einordnen. Was aber sofort funktioniert für mich, wenn ich diese Menschen sehe, im gewissen Sinne begreifen darf, weil ich sie anpassen kann, weil ich viel mehr erfahre als am Bildschirm. Also ich hoffe auf bessere Zeiten in diesen Dingen.
Die Selbsthilfeorganisationen sind unter www.promenz.at und unter alzheimer-selbsthilfe.at erreichbar.
Noch ein Hörtipp. Der jüdische Verein Likrat, heißt auf Deutsch auf jemanden zugehen, schickt junge Jüdinnen und Juden in den Geschichts- oder Religionsunterricht einer Schule, um mit den Kindern und Jugendlichen über das Judentum zu sprechen. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in denen Jugendliche angstfrei alle Themen, das Judentum betreffend, ansprechen können, die sie interessieren. Im Podcast »Wer glaubt, wird selig« von Studio Omega, einem Verein für religiöse Radioarbeit, sprechen Viktor Zirelmann und Projektverantwortliche Betty Kricheli darüber, warum dieses Projekt gerade heute wichtig ist. Kricheli erklärt, wie genau Likrat funktioniert.
Und zwar geht es darum, dass jüdische Jugendliche auf Augenhöhe über ihr persönliches Judentum sprechen. Das bedeutet, sie stellen sich nicht hin und halten keinen Vortrag über im Judentum ist das so und das so, sondern ich lebe mein Judentum auf eine gewisse Art und Weise aus. Das Wichtige daran ist, wie schon erwähnt, eben diese Peer-to-Peer-Methode, dass die Jugendlichen wirklich in einem offenen Dialog miteinander treten. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil wir auch draufgekommen sind, dass oft gewisse Vorurteile einfach nur durch Nichtwissen entstehen oder durch gerüchteweise etwas gehört zu haben über sozusagen die Juden, was sie so machen. Und wir kommen da einfach in die Schulklassen und sind für jede Frage offen und möchten die auch gerne beantworten.
Viktor Zirelmann ist ein Likratino, also einer jener jungen Juden, die in die Schule gehen, um mit den Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Er erklärt an einem Beispiel, mit welchen Fragen diese zu ihm kommen.
Zum Beispiel, wenn sie 14, 15 oder 16 sind, dann gebe ich immer meistens das Beispiel, stellt euch vor, ich gehe zu Spar oder zu Villa und habe so eine Plastikkarte, wo Jude draufsteht und mir wird die Umsatzsteuer abgezogen. Glaubt ihr, das stimmt wirklich? Und dann überlegen sie selber, das kann gar nicht sein, weil ich habe das noch nie gesehen und nie gehört. Also ich versuche es durch das Verständnis immer aufzubrechen, diese Stereotype.
Den ganzen Podcast, in dem es unter anderem auch um die Corona-Demos geht und um die Frage, wie es Kricheli und Zirelmann geht, wenn sie dort ungeimpft Judensterne sehen, können Interessierte unter studio-omega.at, jeder gängigen Podcast-App und auch auf YouTube hören.
Zum Abschluss dieser Episode möchten wir Ihnen gerne unseren neuen studienbegleitenden Lehrgang Journalismus als Beruf ans Herz legen. Die Vortragenden sind für verschiedenste Medienhäuser tätig. Nachrichtenagentur, Print, Radio, TV und online. In 70 Seminartagen, verteilt auf 3 Semester, erlernen angehende Journalisten und Journalistinnen das Handwerk von Medienprofis. Das Ziel ist der Berufseinstieg. Die Bewerbungsfrist läuft bis 25. März 2022. Der Lehrgang startet dann im Mai. Unsere Radio-Werklang-Sendungen können Sie auf unserer Website unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelofer.